Black Private Dick, das ist Sex Machine to all the chicks.
Wissen ist Macht. Oder was hat Berufsbildung mit Machtstrukturen zu tun? Eine Sendung von der Bützothek.
Who is the man that would risk his neck for his brother man? Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about?
Shaft!
Right on. You see, this cat Shaft is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Shaft?
Well, we can do it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Shaft.
Erfahrungen zeigen, dass sich mit dem Einzug von neuen Technologien in die Industrie gleichzeitig auch eine Wende in der industriellen Organisation und in der Qualifikation der Bützer und Bützerinnen vollzieht. Die technologische Entwicklung wird meistens dazu benutzt, die Arbeitsteilung noch weiter voranzutreiben. Das führt einerseits zu einer Dequalifizierung der Mehrheit der Werkstattbützer und Bützerinnen, andererseits zu einer Aufwertung der Minderheit der Techniker etc. und somit letztendlich zu einer Polarisierung in hochqualifizierte Minderheit und schlecht qualifizierte Mehrheit. Doch die neuen Technologien müssen nicht zwangsläufig zu deren Entwicklung führen. Im Gegenteil würden gerade die neuen Technologien die Chancen für eine Aufwertung der Werkstattarbeit bieten. Doch das wird von den Unternehmen nicht gewünscht. Denn gut qualifizierte Bützer und Bützerinnen, gut qualifiziert im Sinn von Vielseitigkeit, Kompetenz und Wissen, lassen sich nicht einfach auswechseln und stellen somit die betrieblichen Machtstrukturen infrage. Dass die Weichen für die Arbeitsorganisation und Arbeitshierarchie schon mit der beruflichen Aus- und Weiterbildung gestellt werden, wissen auch die Unternehmen. Darum schreien sie nach Spezialisten, die angeblich für die neuen Technologien gebraucht werden. Sie wollen aber einfach auswechselbare Fachdoublen. Doch auch Gewerkschaften haben erkannt, dass Berufsbildung zu einem strategischen Instrument für die Veränderung von Machtstrukturen geworden ist. Sie haben darum ein neues Berufsbildungskonzept erarbeitet. Wie das aussieht, wie Gewerkschaften das durchsetzen wollen und was für Veränderungen sich dabei ergeben würden, habe ich von Urs Schiro, einem Bildungssekretär vom Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeitnehmerverband, wissen. Vorher aber noch ein bisschen Musik.
Money. don't get me back to goody good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I think I need a Learjet.
Die technischen Neuerungen werden immer schneller. Was bewirkt das für die berufliche Aus- und Weiterbildung der Bützer und Bützerinnen?
wahrscheinlich heisst das zentral eins, dass man so nicht mehr davon ausgehen kann, dass es eine breite Grundausbildung notwendig wird sein wie in der Vergangenheit. Also da haben wir selber immer lang dran geglaubt und erzählen das heute noch, eine breite Grundausbildung. Aber das ist alles überholt und wenig gar falsch. Wenn man überlegt, wo zum Beispiel das Lehren in der Praxis anfängt, dann fängt das meistens an irgendeinem Punkt das Lehren an. Ohne Grundbegriff zu kennen oder ohne weitergehend zu wissen können zu beherrschen, das fängt irgendjemand an, das Lehren in der Praxis. An irgendeinem Punkt. Und weil das so ist, wird man auch erst am Schluss von einer Ausbildung begriffen, was die Grundlagen gewesen sind. Aber vielleicht setzt man sie darum zuerst den Leuten immer vor. Aber was wichtig ist und was die Grundlagen an sich wären, begreifst du eh immer am Schluss. Und ich bin der Meinung, dass man halt muss sagen, mal breite Grundausbildung, Grundlagen sind in gewissen Bereichen noch wichtig, aber nicht mehr so zentral. Also Grundausbildung hat nicht mehr den dominanten Stellenwert. Und darum, weil das so ist, ist es uns auch, weil wir so fixiert sind auf die Grundausbildung, ist es auch für uns oft unmöglich zu sagen, was Schlüsselqualifikationen sind. Also zentrale Qualifikationen, um in einem Beruf vorwärts zu kommen. Das kann heute niemand sagen. Und nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa und weltweit herrschen da die grössten Auseinandersetzungen und unterschiedliche Meinungen, was Schlüsselqualifikationen sind. Grundausbildung an sich ist aber nicht mehr so wichtig.
Verstehe ich dich richtig, wenn du sagst, Grundausbildung sei nicht so wichtig, dass du für ein Spezialistentum eintreten musst, dass einer nur noch das Maschinchen beherrscht und sonst nichts?
Nein, nicht unbedingt. Sonst wären wir ja genau wieder dort, wo wir herkommen. An sich heisst das eins, dass allweg die schöne Analogie von dem Gebäude des Wissens mit dem breiten Fundament irgendwie wird zusammenkrachen. Sondern es braucht andere Sachen. Es braucht eine Motivation zum Lehren einmal. Erstens eine Motivation aus aktuellem oder bedrohendem Anlass. Also die Motivation, etwas zu lernen. Dann braucht es die Fähigkeit zum Kombinieren. Und es kommt Kombinieren von Wissens- und Erfahrungselementen. Und das scheint mir wichtig zu sein. Wir müssten die Ausbildung so anlegen, dass jeder ein möglichst grosses Reservoir in der Birne hätte, ein Reservoir hätte von Bezug, von Namen, von Kenntnis. Und er müsste im Weiteren ein assoziatives Betriebssystem, könnte man dem sagen. Also er müsste fähig sein, die Sachen können zu kombinieren, assoziativ können zu kombinieren, die er in den Birnen inne hat. Und drittens, er müsste noch Evaluationsfähigkeit haben, er müsste können abschätzen, will ich das, ist das gut, ist das schlecht oder will ich das eher nicht. Also die Qualifikationen laufen, sind viel aktualisierter als einfach eine stumpfe Grundausbildung von etwas.
Du hast jetzt viele Fremdwörter gebraucht, die vielleicht nicht alle verstehen, aber was heisst jetzt das konkret, zum Beispiel für einen Mechaniker oder einen Werkzeugmacher? Mhm. Wie sieht dem seine Lehre aus? Wie sieht es nachher aus, wenn er schafft mit Weiterbildung?
Ja, nehmen wir jetzt einmal den Mechaniker. Man könnte zum Beispiel sagen, dass ein Mechaniker, dass beispielsweise Bereich Grundausbildung und Weiterbildung, dass die nicht mehr so stark getrennt voneinander können angeschaut werden, sondern dass die Grundausbildung an Bedeutung wird verlieren. Also es ist fraglich, ob jemand noch muss manuelle Fähigkeiten wie feilen, wie bohren, noch selber in dem ursächlichen Sinn muss begreifen, weil das die Maschine oder das Programm eh schon länger, besser und schneller macht. Also heisst das nicht, dass bereits aus dem Bereich von der Weiterbildung aktuellere Bildungsinhalte in die Grundausbildung reinkommen, gerade für einen Mechaniker. Nehmen wir einmal die Informatik. Das einem ganz einfachen Grund, weil man es damals nicht gelernt hat. Und umgekehrt könnte es eben nicht auch heissen für einen Mechaniker, dass in der Weiterbildung später auch Grundausbildungselemente zukommen. Also Grundausbildungselemente, die zum Beispiel könnten heissen, Lehren schmieden. Damit ich das Gefühl wieder dafür bekomme, wie das Material tut und wie sich das Material verhalten tut, unter bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise. Das wäre ja mal so ein Ansatz. Ein anderer Ansatz wäre auch der, den wir vorschlagen in unserem Berufsbildungskonzept. Man sollte an sich weniger lehrabschlussprüfungsorientiert ausbilden. Also Lehrabschlussprüfung, immer so zielorientiert. Sondern man sollte von dieser vertikalen Qualifizierung sollte man mehr auf eine horizontale Qualifizierung kommen, so heissen, aus verschiedenen Berufen oder aus verschiedenen Berufen das Wichtige können rausnehmen und zusammenstellen. Konkretes Beispiel, könnte man nicht einmal eine gewisse Zeit, sagen wir ein Jahr, eine mechanische Ausbildung machen, eine Grundausbildung, die aber aktualisiert ist mit EDV, mit computergesteuerten Maschinen. Könnte man in einem zweiten Jahr zum Beispiel die Informatik vertiefen und gleichzeitig in Verbindung bringen mit der Mechanik, die man vorher gelernt hat. Und könnte man nicht in einem dritten Abschnitt zum Beispiel Pneumatik, Hydraulik, zum Beispiel solche Kenntnisse aneignen. Also es gäbe hier eine viel flexiblere Ausbildungsmöglichkeit als die starre Ausbildungsform, die hier in einer engen Bandbreite, relativ engen Bandbreite darauf rausläuft.
Ja, jetzt schlägst du im Grunde breitere, umfassendere Ausbildung vor. Also,
Zwangsläufig. Die ist breiter, die ist umfassender, aber sie orientiert sich nicht mehr an einer derart langen und Grundausbildung, wo ich einfach das Gefühl habe, sie ist nicht mehr so wichtig. Es ist mehr aktualisiertes Wissen. Also es gibt mehr einen aktuelleren Wechsel zwischen Grundausbildung und Weiterbildung. Das einigermaßen klar ist.
Jetzt, du hast gesagt, zwangsläufig vorher. Wieso zwangsläufig? Wegen der Arbeitsplätze. Wie soll denn so ein Arbeitsplatz von der Zukunft aussehen? Was soll einer machen, zum Beispiel ein Mechaniker?
Ja, das ist eben die Frage, die wir jetzt auch schon diskutiert haben, oder? Springen wir noch dem alten Ideal vom Taylorismus hinterher. Also Taylor, der gesagt hat, wir tun die industrielle Arbeitsteilung einführen. Und das heisst nicht nur rationelle Arbeitsteilung im Schaffen, sondern das heisst auch eine Trennung vom Denken und vom Tun. Es würde also heissen, auf heute übertragen, dass man müsste sich überlegen, könnte die Mechaniker nicht viel mehr Arbeiten auch übernehmen, die bisher oder in der Vergangenheit aus der Werkstatt verschwunden sind. Zum Beispiel Aufgaben von einer Arbeitsvorbereitung. Oder beispielsweise auch Planen von Arbeitstätigkeiten. Weil moderne, computergesteuerte Maschinen, die können für beides verwendet werden. Die kannst du zentral an einen Computer anschließen, dass die sehr dezentral ihre Befehle rausgeben und der einzelne Mann oder die einzelne Frau an der Maschine nichts mehr, aber auch fast gar nichts mehr zu sagen hat zur Arbeit, sondern nur noch quasi der Babysitter von dieser Maschine wird. Oder man kann Kompetenzen eben dezentralisieren, indem man eben die Aufgaben anreichert vom Einzelnen. Und das würde eben heissen, dass er eben eine aktuellere, eine breitere Ausbildung an sich hätte.
Jetzt von den Unternehmen wird ja eher das Gegenteil gemacht, zumindest bis jetzt, dass einerseits eine Dequalifizierung von heutigen Facharbeitern hast, andererseits eine besser qualifizierte von Spitzenfacharbeitern, die dann aufsteigen in den technischen Industriebereich, in den Ingenieurbereich. Jetzt sind Gewerkschaften überhaupt fähig, ihr Konzept durchzusetzen und wenn ja, wie? Gibt es da interne Schulungen oder was gibt es da?
Ja, also ich meine, die Gewerkschaft ist nicht der Nabel der Welt, oder? Unsere Rolle ist dort an sich, Vorschläge einzubringen, zum Beispiel mit dem neuen Berufsbildungskonzept, wo wir genau das, jetzt, was ich so grob gesagt habe, probieren zu verfolgen. Das heisst ganz konkret, man muss realist bleiben. Es gibt hervorragende Berufsbildungsmodelle. Ich erinnere zum Beispiel an das von der Hilti in Schaan. Das ist eine ganzheitliche Ausbildung, eine Ausbildung, die in fast allen Bereichen mindestens unseren Forderungen entspricht, wenn nicht noch weitergeht. Aber die Ausbildung bleibt isoliert allein in der Hilti in Schaan. Sie schwappt nicht über, sie greift nicht über in andere Betriebe. Eine gute Berufsausbildung hat auch die SIG in Schaffhausen, im Bereich Verpackungsmaschinen dort. Gute Ausbildung, aber es greift nicht weiter. Also Berufsbildung an sich ist so etwas wie eine Ahnengalerie von jedem Betrieb, wo man stolz drauf ist und wo man hütet und wo man behaltet. Und insofern muss sich dann die Gewerkschaft, wenn sie Berufsbildungspolitik schon macht, schon fragen, ja, okay, wo kann sie ansetzen? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits, dass wir unsere Stellungnahmen so abgeben in den Vernehmlassungsverfahren vom BIGA zu neuen Berufsreglementen, zu neuen Lehrplänen von der Berufsschule. Einerseits und andererseits, dass wir eben probieren, in unserem Vertragsbereich probieren, irgendwie ein, zwei oder drei Betriebe zu finden, wo sich beispielsweise, jetzt rede ich vom Ausbildungskonzept, das wir vorstellen, zu einer Ausbildungsgemeinschaft würden zusammenschliessen, wo die Lehrlinge könnten polyvalent, also mehrseitig ausgebildet werden könnten. Oder? Also, dass wir einen Betrieb oder mehrere Betriebe würden suchen, wo wir könnten einmal unsere Ausbildungsvorstellungen könnten zusammen mit den Arbeitgebern verwirklichen. Das ist realistisch. Wenn wir uns darauf einigen mit dem Arbeitgeber, dass die Ausbildung dann nach vier Jahren den eidgenössischen Fähigkeitsausweis auch holen tut oder auch garantieren tut. Das ist die Bedingung, damit der Junge nicht beschissen ist, der die Ausbildung macht. Aber es ist möglich, dass wir selber eine Ausbildung so initiieren können und können dort mit dem Beweis antreten, mal, es ist machbar, was wir vorschlagen.
Du hast gesagt, Hilti zum Beispiel, das sei eine Insel. Könnte man dann nicht die Insel vergrössern, indem man Vertrauensleute von uns, die außerhalb dieser Insel sind, entsprechend schult, indem man zum Beispiel so Hilti-Leute einlädt oder dass denen zeigt, dass der Druck von unten auf das Unternehmen so gross wird, dass die das Ausbildungskonzept verbessern müssen. Macht das MOVE so etwas?
Ja. Also du gehst die Antwort schon fast selber, das ist richtig. Ich möchte erinnern, dass wir etwa 500 erfasste Berufsbildungskolleginnen und Kollegen haben, die man als Experten bezeichnen kann. Das sind zum Beispiel Leute, die in der Lehrabschlussprüfungskommission tätig sind. Das sind Leute, die zum Beispiel in der Berufsschulkommission engagiert sind und so weiter. Und das wäre eben eine gangbare Möglichkeit. Wir haben jetzt die Berufsbildungskommission ins Leben gerufen, dass die probieren ansatzweise in ihren Bereich probieren genauso Ansätze vom Hilti probieren zu übernehmen. Beispielsweise ein konkretes Beispiel haben Kollegen von der Sulzer, die in deren Arbeitsgruppe sind vom SMUV, jetzt sie am Ausarbeiten für bestimmte Prüfe von einer schweizerischen Aufgabenbank. Dass man also dort kann einmal die Ausbildung bzw. die Lehrabschlussprüfung am Ende der Ausbildung kann koordinieren und auch dort ein paar neue Gewichtsverschiebungen kann reinbringen kann. Also die Möglichkeiten hätten wir organisatorisch und vor allen Dingen von den Leuten her. Und das geht jetzt darum, dass wir die Leute entsprechend können darüber informieren und können schulen, was eben eine neuzeitliche Berufsbildung auf Anforderungen beinhaltet wird.
Und was macht das MOVE dann bei allen anderen Mitgliedern, also beim hintersten und letzten Passivmitglied, wird auch versucht, an die herzukommen, dass sie ein neues Berufsverständnis bekommen und dann versuchen, da im Betrieb das auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen durchzusetzen?
Das ist richtig. Das ist ein ganz zentrales Ziel. Und ich glaube, dass, die Weiterbildung, die du jetzt anredest, ist ganz konkret. Zu einem gewerkschaftlichen Dienstleistungsangebot ersten Ranges wird. Ohnehin ist sie das heute schon von unerfahrenen Leuten erkannt. Es wird also mindestens gleichbedeutend sein, Weiterbildungsangebot von einer Gewerkschaft, wie zum Beispiel der Rechtsschutz oder, der gesamte Arbeitsvertrag an sich, Arbeits- und Lohnbedingungen zu regeln. Das ist einmal das eine. Zum anderen ist es sehr richtig, was du sagst, weil wenn man wegweicht vom Taylorismus und zum Beispiel sagen was eine humane Arbeitsgestaltung ist und die wollen durchsetzen, dann müssen wir das mit orientierten, mit informierten, mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen in den Bauten realisieren. Und das heisst, wir müssen die Leute schulen. Schulen müssen wir sie einmal im Bereich von der Persönlichkeit. Das machen wir. Wir bieten viele Kurse an jedes Jahr, persönlichkeitsbildende Kurse, einmal die Angst verlieren beim Lehren schnören oder beim Schnören vor Leuten. Fähig sein, zuzuhören, fähig sein, Verhandlungen zu führen. Also das ganze Bereich auch von der ganzen Persönlichkeitsbildung Leute vorwärts zu bringen, das ist einmal eine Wahnsinnsaufgabe. Das übersieht man, weil das meistens als selbstverständlich angeschaut wird und man muss die Leute auch befähigen, dass sie überhaupt können schnüren können, Forderungen stellen. Und dann kommt der ganz andere Bereich, den wir in der Bildungsarbeit machen, mit beispielsweise mit unserem Kurs, den wir in den Grundlagenseminaren haben, wo wir beispielsweise einmal untersuchen, warum, was ist ein Betrieb, wie funktioniert der, was für Interessen hängen an einem Betrieb, vom Kapitalgeber. Also man kann sehr utopisch sein und sagen, wir fordern, aber dabei sind da ganz andere Machtkonstellationen im Hintergrund, die muss man kennen. Wir schulen die Leute über konkrete Fragen von der Arbeitsorganisation, also qualifizierende Arbeitsgestaltung als erreichender Prozess von Qualifizierung im Betrieb. Das sind so ganz wichtige, zentrale Schulungsaufgaben neben Volkswirtschaft, neben Betriebswirtschaft und anderen Kursen, wo die Leute so qualifizieren müssen, dass sie ihre Forderungen können formulieren und glaubhaft auch können darstellen und auch können durchdrucken.
Und wie ist dann die Belegung oder das Interesse an diesen Kursen? Kommen die Leute in hellen Scharen oder eher schwach, oder?
Ja, nein, also da sind wir an sich in einer guten Situation. Jetzt, wir haben im letzten Jahr nur in der deutschen Schweiz über 900 Kolleginnen und Kollegen im einen Schulungszentrum in Vitznau. Dann kommen noch einige hundert Leute, die wir regional schulen, draussen, vor Ort, also während der Arbeitszeit. Wir haben ja glücklicherweise den Bildungsurlaub, oder, im Vertrag. Aber das ist immer noch zu wenig. Weil wir, auch wir müssen uns überlegen, welche Bereiche der Bildungsarbeit wir dezentralisieren. Also welche Bereiche von Bildung, zum Beispiel eine neue, veränderte Arbeitsorganisation in einem Betrieb durchzusetzen. Im Zusammenhang mit der Arbeitszeitverkürzung oder mit Flexibilisierung von Arbeitszeit. Dann heisst das, wir müssen die Leute in diesem Betrieb, während der Arbeitszeit, aber in diesem Betrieb, oder in dieser Ortschaft, wo der Betrieb liegt, müssen wir an mehreren Tagen schulen. Mit den Leuten informiert, darüber, also an sich eine Qualifizierungsoffensive starten. Und das macht man nur regional und nicht zentral. Das ist richtig. Aber von der Belegung her sind wir zufrieden. Im Gegenteil, wir sind jetzt im gewissen Kurs schon, auch jetzt wieder in der Situation, dass wir keine mehr nehmen können. Und das ist an sich schon unbefriedigend. Aber dort sehe ich nur die Lösung in der Regionalisierung von Bildungsarbeit an sich. We'll be right back.
Was die vorher gehörten Erläuterungen konkret für die Arbeitsorganisation und somit für die Arbeitsplätze bewirken würden, hat Urs Giro an der Generalversammlung von der Smooth-Sektion Horgen am 26. April dieses Jahr in einem Referat gesagt. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt davon.
Wäre es nicht möglich, dass man sämtliche Bereiche der Arbeit könnte in eine Hand oder in einen Kopf oder eben in einen Arbeitnehmer hinein projizieren. In einem Arbeitnehmer eben die Chance geben, dass er eben könnte mehr Tätigkeiten ausüben könnte, dass er eben könnte ganzheitlicher arbeiten könnte. Also die Überwindung von diesem Taylorismus. Und schaut, die Gefahr heute ist genau die, dass modernste Computersysteme genau so angewendet werden in den Betrieb wie der erste mechanische Webstuhl. Die Unternehmer fallen heute genau auf die gleiche Tendenz ein, die Arbeit wiederum zu taylorisieren, also wiederum eine Trennung in der Arbeit zu vollziehen. Wir merken das gar nicht. Das merkt der Kollege nicht, der am Bearbeitungszentrum arbeiten kann. Das ist eine irrsinnige Erfahrung. Aber es hat Konsequenzen für die ganze Arbeitsorganisation in einem Betrieb, in dem der Betrieb oft wieder taylorisiert, strukturiert wird. Und da nützt die beste Bildung nichts. Da könnt ihr allenfalls einen Fremdspruch lernen, wenn ihr Lust habt. Aber an der Arbeitstätigkeit kann man so nichts mehr verändern. Das ist eine ganz grosse Gefahr. Moderne, aktuelle Untersuchungen reden heute darum bereits schon von Rationalisierungsgewinner, von Rationalisierungsdulder und von Rationalisierungsverlierer. Wir gehen vom Ansatz aus, dass wir sagen, man müsse in der Arbeit innen lehren. In der Arbeit innen lehren heisst aber, dass man den Tätigkeitsspielraum muss eben ausweiten von dem, was man macht in der Arbeit. Und das ist, wie ich vorher gesagt habe, nicht etwas, das irgendwie auf der Wolke 27 steht, sondern es ist nichts anderes als ein politischer Entscheid im Betrieb, ob der Unternehmer das will oder ob der Unternehmer das eben nicht will. Lassen wir uns hier nichts vormachen. Es gibt Betriebe in der Schweiz, die so fahren, die human produzieren, die sich langsam etwas überlegt haben. Und es gibt noch mehrheitlich andere, wo inhuman, unmenschlich geschafft wird. Auch wenn man das vielleicht gar nicht so auf den ersten Anhieb tut, so empfinden. Es würde also heissen, wir müssten die Trennung von Denken und Tun überwinden. Eine Arbeit kann man an sich immer in drei Bereichen sehen. Also, erstens den Entscheidungs- und Kontrollspielraum ausweiten. Das ist etwas, was wir auch selber machen können in der Arbeit. Selber entscheiden, selber kontrollieren. Es geht auch darum, zweitens die Handlungsspielräume auszuweiten. Und drittens Gestaltungsspielräume ein bisschen auszudehnen. Dass man es auch in der Arbeit etwas gestalten kann, etwas selber denken kann. Es gibt ganz verhängnisvolle Abhängigkeiten. Ich will nur noch auf das erste Bild eingehen. Es ist ein bisschen klein geschrieben. Aber das erste Bild zeigt zum Beispiel, das ist eine ganz neue Untersuchung, die ich euch hier vorlege, dass je grösser der Mensch von der Maschine abhängig ist, umso kleiner sind seine Einflussmöglichkeiten in der Arbeit. Je grösser die Einflussmöglichkeiten in der Arbeit werden, umso kleiner muss automatisch die Abhängigkeit von der Maschine werden. Oder von einer starren Arbeitsorganisation. Also, wir müssen uns sehr genau überlegen, wie sehen denn die einzelnen Arbeitsplätze aus? Wie gut sind denn die einzelnen Arbeitsplätze? Wie zukunftsoffen sind die einzelnen Arbeitsplätze? Und wie viele Bildungsmöglichkeiten stecken im einzelnen Arbeitsplatz innen? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und das ist nichts anderes als das, was wir künftig werden in der Schulung von unseren Betriebskommissionen und Vertrauensleuten werden massiv forcieren. Wir werden in diesem Bereich vorstossen, weil hier letztlich auch die Existenz von einer Gewerkschaft abhängen tut, weil hier auch die Existenz des einzelnen Arbeitnehmers abhängen tut. Es gibt Kriterien für einen guten Arbeitsplatz, Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel eine Ellenbogenfreiheit und eben Entscheidungsmöglichkeiten. Es gibt Chancen von Abwechslung in der Tätigkeit. Es gibt Chancen, die Möglichkeit, in der Arbeit etwas zu lernen. Es gibt Chancen von gegenseitiger Unterstützung und Respektierung in der Arbeitstätigkeit. Es gibt Chancen, einen sinnvollen Beitrag für den Betrieb und für die Konsumenten zu leisten, wenn man überhaupt weiss, was mit dem Produkt passiert und warum das hergestellt wird und was damit angestellt wird. Und am Arbeitsplatz selber muss auch der Einzelne das Gefühl haben, mal, ich habe in meinem Arbeitsplatz so etwas wie eine positive Zukunftsaussicht. Mein Arbeitsplatz selber ist vielleicht keine Sackgasse. Das sind wichtige Kriterien, nach denen eben müsste der einzelne Arbeitsplatz gestaltet werden. Auch der Lohn ist etwas Wichtiges. Das nur noch als eine kleine Ergänzung. Wir alle kennen unsere Lohnform, dass wir Lohn bekommen für das, was wir in einer bestimmten Zeiteinheit herstellen können. Für sehr viele Arbeitsplätze gilt immer noch die Maxime. Wie wäre es jetzt aber, Kolleginnen und Kollegen, wenn man nicht mehr das würde zahlen, was jemand in einer bestimmten Zeiteinheit macht, sondern das würde zahlen, was jemand kann? Das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt von einer Überlegungskette. Man würde also das zahlen, was jemand kann, nicht das, was jemand macht. Und damit schlagen wir, auch das ist Gegenstand von neuen Bildungsmassnahmen in unserer Gewerkschaft, damit schlagen wir eine neue Lohnsystemsform vor, sogenannte Polyvalenzlohn. Also nicht 1808 hat der Goethe schon geschrieben, man muss sich weiterbilden. Heute redet ja alles davon, man muss dich weiterbilden, man muss polyvalenter werden, also mehrfach einsetzbar, damit die Bude flexibler wird. Also, dann müssen wir auch ein flexibles Lohnsystem haben. Und der Akkord, der gehört endgültig auf den Abfallhaufen der Geschichte. Endgültig. Hier sehen wir einzelne Stufen, 5 an der Zahl. Und jede Stufe stellt eine Qualifikation dar, die man jetzt in der Arbeit innen gelehrt hat. Das kann zum Beispiel heissen, der eine kann hier einmal eine Maschine bedienen. Dann lernt er aber gleichzeitig auch die Maschinen einrichten. Dann lernt er auch die Maschinen programmieren. Und damit meine ich nicht Programmparameter verschieben, sondern echt auch vor Ort programmieren. Er könnte aber auch lernen, beispielsweise Qualitätskontrolle. Er könnte zum Beispiel auch lernen, nicht immer an der Maschine zu stehen, sondern auch einmal eine Ahnung kriegen von einer elektrischen oder elektronischen Verdrahtung. Ich war letzte Woche in einem Betrieb, da können die Schlosser, wenn es nicht mehr so gefällt in der Schlosserei, eine andere Scheibe anlegen und in die Elektronik verdrahten. Und wenn einmal so ein Elektroniker Lust hat, auf einem Blech rumzuwamsen, dann geht er in die Schlosserei mit einem Lederschutz und geht auf den Blech rumzudängern. Das ist nicht unmöglich, das ist immer eine Entscheidung vom Unternehmer, ob er das will oder ob er das nicht will. Was ich euch jetzt gesagt habe, tönt ein bisschen vielleicht so etwas wie Zukunftsmusik. Ich weiss das. Aber die technologische Entwicklung, die wartet nicht auf uns. Die kommt uns vermutlich davon, wenn es uns nicht gelingt, eben die Arbeitsorganisation im Betrieb eben zu überwinden. Wenn wir also die Chance bekommen, auch das zu zeigen, was in uns steckt und das zu zeigen, was wir können.
Die Erläuterungen von Murshiro über die berufliche Aus- und Weiterbildung und über eine neue Arbeitsorganisation sind natürlich nur bruchstückhaft, haben im Rahmen dieser Sendung nur bruchstückhaft können bleiben. Es ist klar, dass eine veränderte Berufsbildung und Arbeitsorganisation in einen grösseren Zusammenhang gestellt werden muss, als das in dieser Sendung gemacht worden ist. Und nicht nur die technologische Entwicklung, sondern auch ökonomische, soziale und politische Gegebenheiten berücksichtigen bzw. verändern sollten. Diese Bereiche stehen nämlich in einer engen Beziehung zueinander und ihre Entwicklung kann auf den Staat, auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft fördernd oder einengend wirken. Die beschleunigte Entwicklung in allen Bereichen werden den traditionellen Betrieb in seiner heutigen Form verändern. Wenn er verändert wird, liegt in den Händen von uns Bützer und Bützerinnen. Die Sendung hat André mit Unterstützung von Murshiro gemacht. An der Technik war Dank und musikalisch begleitet ist die Sendung von Isaac Hayes, von der Steph und der Pink Floyd worden. Die nächste Bürzothek ist am 10. November wieder am 8. Sie wird sich mit der AHV befassen. Bis dann, ciao zusammen.